Herzlich willkommen beim ADO-Podcast. Ich bin Luisa, Medizinstudentin in Hamburg.
Und ich bin Isabel, Assistenzärztin und Clinician Scientist in der Dermatologie und im Hauttumorzentrum am Universitätsklinikum in Hamburg.
Genau, in jeder Folge treffen wir eine Persönlichkeit, die die Dermato-Onkologie wissenschaftlich, klinisch und menschlich mitgestaltet. Und besonders Einsteigerinnen in der Derma-Onko finden hier spannende Einblicke, Hintergründe und auch Inspiration für den eigenen Weg. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Heute haben wir die besondere Freude, Professor Christopher Geppert zu Gast zu haben. Er ist stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Dermatologie und Venerologie sowie Leiter des Hauttumorzentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wissenschaftlich beschäftigt er sich seit vielen Jahren unter anderem mit dem Melanom, der Tumorimmunologie und Biomarkern und zählt mit seinen zahlreichen Publikationen und Zitierungen zu den international sichtbaren Experten auf diesem Gebiet. Gemeinsam mit ihm geben wir heute einen ersten Einblick in allgemeine Abläufe sowie Systemtherapien in einem Hauttumorzentrum. Lieber Christopher, schön, dass du hier bei uns bist und mit uns unsere Pilotfolge aufnimmst, unseres ADO-Podcasts. Und bevor wir tiefer einsteigen und bei dem Stichwort Pilot, du hast das Hauttumorzentrum hier ja maßgeblich aufgebaut. Und was ist denn eigentlich ein Hauttumorzentrum und wie unterscheidet sich das im Vergleich zu anderen Hautkliniken oder der normalen Hautklinik oder auch dermatologischen Praxen?
Ja, liebe Isabel, liebe Luisa, nochmal herzlichen Dank, dass ich hier im ersten Podcast eurer Podcast-Reihe dabei sein darf und mit euch über Themen diskutieren darf und auch Rede und Antwort stehen. Hauttumore sind eine große Herausforderung und die Versorgung von hochkomplexen Hautkrebspatienten, darum dreht sich beim Hauttumorzentrum, ist immer Teamwork. Es braucht ein spezialisiertes Team, natürlich vor allem aus uns Dermato-Onkologen, aber ganz wichtig auch den speziell ausgebildeten Pflegekräften, einem Team aus Kolleginnen und Kollegen der beteiligten anderen Fächer, also zum Beispiel der Radiologie, der Strahlentherapie, der operativen Disziplinen und vieler anderer mehr, die dafür dann Sorge tragen, dass unsere Patienten bestmöglich versorgt sind.
Und welche Tumorarten begegnen uns im Hauttumorzentrum?
Ja, der wichtigste Tumor, auch wenn er nicht der häufigste Hautkrebs darstellt, ist das Melanom, der schwarze Hautkrebs. Da haben wir vor allem die Herausforderung, dass die meisten Hautkrebspatienten, die an ihrem Tumor versterben, eben Melanompatienten sind, rund 80%. Zahlenmäßig am häufigsten dann das kutane Plattenepithelkarzinom und Basalzellkarzinom, wo eben die fortgeschrittenen Fälle ebenfalls eine wichtige Versorgungsgruppe innerhalb unseres Zentrums darstellen. Dann natürlich die vielen seltenen Hautkrebsentitäten wie das Merkel-Zell-Karzinom, die kutanen Lymphome, aber auch die Adnex-Tumore und natürlich nicht zu vergessen die besonderen Melanome wie das Uveal-Melanom, die ja auch an den meisten Hauttumorzentren versorgt werden.
Vielleicht können wir ja einmal direkt zum Einstieg die wichtigsten Therapieformen zusammenfassen und einordnen. Neoadjuvant, adjuvant und palliativ. Wie unterscheiden die sich denn?
Ja, also das sind unterschiedliche Therapiestadien. Bei der Neoadjuvanz machen wir uns zunutze, dass die Immuntherapie, also die Checkpoint-Inhibitoren, besonders gut wirken bei den Patienten, bei denen wir eine resektabel metastasierte Erkrankungen haben und bei denen eben das Vorziehen der Immuntherapie und das erst spätere operative Entfernen für die Patienten von einem deutlichen Vorteil ist. Die adjuvante Therapie, die wird durchgeführt nach der Resektion bei metastasierten, aber auch bei Hochrisikostadium 2 Melanomen, das heißt also noch vor einer Metastasierung. Die adjuvante Therapie wird üblicherweise über ein Jahr durchgeführt. PD-1-Antikörper stehen zur Verfügung und für die BRAF-mutierten Patienten eben auch die BRAF-MEK-Inhibitoren. In der fortgeschrittenen Situation, die man früher palliative Therapiesituation genannt hat, heutzutage in erster Linie sprechen wir eher von der kurativ intendierten Therapie. Da geht es darum, in der nicht resektabel metastasierten Situation zu einem Ansprechen zu gelangen, das heißt die Tumore deutlich zu verkleinern, die Metastasen zu verkleinern, idealerweise zum Verschwinden zu bringen. Das wäre dann die Komplettremission und die erreichen wir mit Checkpoint-Inhibitoren, mit zielgerichteter Therapie, aber auch mit vielen anderen Verfahren, die im Moment auch in Überprüfung sind.
Welche Disziplinen sind denn bei der Entscheidungsfindung beteiligt? Stichwort Tumorboard, um eben zu entscheiden, was man dem jeweiligen Patienten oder Patientin empfiehlt.
Ja, das Tumorboard ist tatsächlich, sage ich immer, das Hochamt des Hauttumorzentrums. Einmal in der Woche tagen wir zusammen mit allen beteiligten Fachdisziplinen. Neben uns Dermato-Onkologen, die üblicherweise dieses Tumorboard auch leiten, sind die Kollegen aus der Onkologie, also der medizinischen Onkologie dabei, die Kollegen der Radiologie, der Strahlentherapie und aller operativen Disziplinen. Das kann die HNO, die MKG, die plastische Chirurgie, die Allgemeinchirurgie oder auch Spezialbereiche sein, wie zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus der Neurochirurgie, aus der gynäkologischen Chirurgie etc.
Und das ist auch etwas, was sozusagen im Rahmen der klinischen Zeit stattfindet sozusagen. Also die Patienten von außen kommen nicht dazu, aber kriegen dann die Empfehlung eben mitgeteilt. Vielleicht auch nochmal ergänzend dazu zu sagen. Und ein sehr aufwendiges Verfahren, muss man ja so sagen, wird gut vorbereitet, gegenkontrolliert. Also ja, sehr wertvoll.
Wie viele sind das so pro Woche?
Ja, in der Regel haben wir zwischen 20 und 30 Vorstellungen. Das sind eben immer die hochkomplexen Fälle. Ein Teil der Fälle werden als Aktenvorstellungen pro forma vorgestellt. Wenn alles nach Leitlinie läuft, dann wird in der Regel nicht mehr viel diskutiert. Aber es reicht trotzdem aus, um mindestens 1,5 Stunden zu füllen. Und oft tatsächlich müssen wir uns wirklich sputen, dass wir die Patienten in dieser Zeit auch durchdiskutiert bekommen.
Wir haben dann ja noch die Klassiker der Onkodermatologie in Form der Immun-Checkpoint-Inhibitoren, aber der auch eben schon genannten zielgerichteten Therapie mit BRAF-MEK-Inhibitoren. Wenn ich jetzt ein Assistent wäre, der nächste Woche in die Dermato-Onkologie rotiert, was wären denn dann diese Klassiker, die mir da so begegnen könnten? Und magst du auch vielleicht ein bisschen was zu dem Schemata sagen?
Ja, also wir unterscheiden grundsätzlich die lokoregionären Therapien, zu denen zum Beispiel die OP an sich gehört, das heißt also die Exzision, Resektion, Extirpation und Dissektion, dann natürlich die intralesionären Verfahren und dann haben wir die große Gruppe der Systemtherapien. Und bei den Systemtherapien, da unterscheiden wir die Checkpoint-Inhibitoren als klassische Immuntherapien von der zielgerichteten Therapie mit sogenannten Small-Molecule-Inhibitoren. Da zählen die BRAF-MEK-Inhibitoren dazu, aber auch andere. Dann natürlich ein recht weites Feld der Chemotherapien, die früher Standard, heute nur noch, wenn überhaupt in späterer Therapielinie eingesetzt werden bei unseren Patienten. Und dann natürlich auch Bereiche der experimentellen Therapien, zum Beispiel zelluläre Therapien und andere.
Nach welchen Grundprinzipien wird denn entschieden, welche Therapie von den jetzt eben genannten eingeleitet wird? Also wahrscheinlich ja Stadium, Mutationsstatus oder auch allgemeine Faktoren der Patienten, spielen die auch eine Rolle?
Die spielen sogar eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben ja auf der einen Seite Leitlinien, die uns evidenzbasierte Empfehlungen geben und die wir natürlich immer wieder mit einbeziehen in unsere Diskussionen. Ganz zentral ist es, den Patienten in den Blick zu nehmen, wie gut geht es ihm. Wir sprechen hier von Fit for Toxicity. Welche Therapien können wir ihm zumuten? Welche Therapien möchte er? Und welche Therapien machen in der Gesamtschau Sinn? Ein Patient, dem es schlecht geht, zum Beispiel auch aufgrund weiterer Erkrankungen, aufgrund einer symptomatischen Therapie, benötigt gegebenenfalls andere Therapien, wie ein junger, fitter, gesunder Patient, der eben aber dennoch eine Risikoerkrankung hat. Und das abzuwägen, auszubalancieren, ist ein Teil der Diskussion im Tumorboard, dann aber ein ganz erheblicher, wichtiger Aspekt bei der Aufklärung des Patienten und der partizipativen Findung der Entscheidung zu einer Therapie oder Nicht-Therapie.
Wir haben ja gerade schon die Checkpoint-Inhibitoren angesprochen. Magst du mal für diejenigen unter uns, die vielleicht noch im Studium sind, sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht oder auch Kolleginnen, die da noch mal eine Auffrischung brauchen, was ist denn der Wirkmechanismus von Checkpoint-Inhibitoren?
Checkpoint-Inhibitoren nutzen aus, dass unser Abwehrsystem eingebremst wird. Auf der T-Zell-Oberfläche haben wir Moleküle, die sogenannten inhibitorischen Checkpoints, die, wenn aktiviert, die Immunreaktion dämpfen. Das macht Sinn, um Autoimmunität zu verhindern. Aber auf der anderen Seite dämpfen sie eben leider auch die Attacke gegen Tumorzellen. Und die Blockade dieser Checkpoint-Rezeptoren, die führt eben dazu, dass dieser Angriff auf Tumorzellen unvermittelt und mit voller Kraft erfolgen kann. Und der andere Mechanismus ist der, dass Tumorzellen sich zunutze machen, auf ihrer Oberfläche Gegenrezeptoren der Checkpoints zu exprimieren, zum Beispiel PD-L1, und damit sich eine Art Tarnkappe über den Kopf zu ziehen, mit dem sie sich unsichtbar machen und vor den Attacken des Immunsystems schützen. Und mit den Checkpoint-Inhibitoren blockieren wir diese Gegenrezeptoren und ziehen damit den Tumorzellen quasi die Tarnkappe vom Kopf und machen sie attackierbar. Und dass das Prinzip sehr gut funktioniert, vor allem auch beim Melanom und den anderen Hauttumoren, das erleben wir tagtäglich.
Das ist witzig, dass du das mit der Tarnkappe sagst, weil ich, glaube ich, an meinem zweiten Tag im Hauttumorzentrum mit dir einen Patienten aufgeklärt habe für die Immuntherapie und du da das Gleichnis der Tarnkappe verwendet hast.
Schön.
Was ich weiterhin tatsächlich tue seitdem, weil das irgendwie sehr anschaulich
Bremse
ist.
Bremse und Tarnkappe, genau. Das sind diese beiden Mechanismen.
Ja, finde ich total super. Vielleicht nur mal so, dass man nochmal ein Bild hat, diese Immunpoint-Check-Inhibitoren, die wir hier als Infusion geben. Magst du dann nochmal eine Einordnung geben, wie die Patienten sozusagen zu uns kommen und wie oft sie einem Assistenten bei uns sozusagen begegnen?
Also es ist so, dass Patienten grundsätzlich in die freie Sprechstunde kommen können, dass sie in die spezialisierte Tumorsprechstunde bei uns am Zentrum kommen und auch regelmäßig einbestellt werden. Sie kommen immer für ein Aufklärungsgespräch vor der Therapie zu uns. Bisweilen wird auch noch ein zweiter Termin gemacht. Und dann sehen wir sie bei jeder Infusion oder jedem Therapiezyklus. Zu diesem Gespräch gehört natürlich immer auch die körperliche Untersuchung und gegebenenfalls Blutentnahme mit dazu, das Abfragen möglicher Nebenwirkungen. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns das gesamte Team sehr regelmäßig Patienten sieht und dass damit natürlich auch eine enge Bindung entsteht zwischen den Patienten und Patientinnen und uns als Behandlungsteam.
Ja. Und die Intervalle unterscheiden sich von dreiwöchig, vierwöchig, sechswöchig, je nachdem, welches Therapieschema.
Genau, manchmal auch wöchentlich.
Manchmal auch wöchentlich, genau.
Wir hatten das am Anfang schon kurz genannt. Einmal die auf der einen Seite die Checkpoint-Inhibitoren, aber auf der anderen Seite dann auch die zielgerichtete Therapie. Wie unterscheiden sich die beiden Therapieformen? Vor allen Dingen auch die Indikation für beide.
Ja, das sind beides Säulen der Systemtherapie bei unseren Patientinnen und Patienten, oft mit einer Hochrisikoerkrankungen, gegebenenfalls auch metastasierten Erkrankungen. Die Checkpoint-Inhibitoren werden immer als Infusion gegeben, sind eine Antikörpertherapie. Die Idee hier, das Immunsystem zu aktivieren und eben auszurüsten gegen einen unvermittelten Angriff gegen Tumorzellen. Und auf der anderen Seite haben wir die oralisierte Therapie der BRAF-MEK-Inhibitoren, die beschränkt ist auf Patienten, die eine BRAF-Mutation haben. Das haben so etwa die Hälfte aller Patienten mit einem kutanen Melanom. Und diese Therapie wird eben kontinuierlich durchgeführt. Der Patient nimmt die Tabletten selbstständig, braucht also dafür nicht ins Zentrum kommen. Und trotzdem zählt genauso wie auch bei den Checkpoint-Inhibitoren die regelmäßige Kontrolle und der regelmäßige Besuch am Zentrum mit dazu.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die dieses Thema sehr interessiert, die ja ärztlich tätig sind, vielleicht auch demnächst in die Dermato-Onkologie rotieren oder sich damit näher beschäftigen möchten, wird es auch nochmal tatsächlich ein tieferes Eintauchen in die verschiedenen Therapieformen geben. Das ist sozusagen nochmal ein separater Podcast, den wir geplant haben. Also für alle, die hier jetzt ganz viel Lust bekommen haben auf noch mehr Details, der wird auf jeden Fall kommen. Eine wichtige Frage vielleicht nochmal, bevor wir zum Abschluss kommen. Wie geht man denn vor, wenn die Erstlinientherapie versagt? Also man geht jetzt hin und macht seine erste Therapie sozusagen, die empfohlen wurde und gemeinschaftlich dann auch beschlossen. Wie sieht die Entscheidungsfindung dann aus für die Zweitlinie?
Das ist immer eine sehr große Herausforderung, wenn die angedachte Erstlinientherapie nicht funktioniert oder wenn sie nicht vertragen wird. Diese Patienten stehen oft vor einer echten Schwierigkeit, weil die Zweitlinientherapie in der Regel nicht mehr so gut wirkt wie die Erstlinientherapie. Grundsätzlich gilt bei den Patienten, die mit der Immuntherapie begonnen haben, also mit Checkpoint-Inhibitoren, das ist auch üblich so, zumindest in der fortgeschrittenen Situation, ist es ein Glück, wenn sie eine BRAF-Mutation haben, dann kriegen sie nämlich in der Regel BRAF-MEK-Inhibitoren. Patienten, die diese Mutation nicht haben, stehen vor einer echten Herausforderung. Hier ist ein Wechsel oder gar eine eskalative Checkpoint-Inhibitor. Kombination möglich. Ansonsten müssen unbedingt Studien befüllt werden. Da gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch sehr viele, zum Beispiel zelluläre Therapien, zum Beispiel auch Therapien mit T-Cell-Engagern oder auch neuartige Therapieansätze mit onkolytischen Viren. Also ich glaube, wir haben mittlerweile auch da ein Armamentarium, aber es ist und bleibt eine Herausforderung, wie umgehen mit Therapieversagern.
Ich habe da jetzt gerade rausgehört, dass auch bei Patienten, die eine Mutation haben, trotzdem erst mit den Checkpoint-Inhibitoren gestartet wird. Das heißt, die zielgerichtete Therapie ist immer eine Eskalation oder kann man da in vereinzelten Fällen auch schon sagen, nee, wir starten direkt mit der zielgerichteten?
Ja, grundsätzlich gilt das schon. Wir nennen das IO First, also Immuno-Oncology oder Immuntherapie als erstes zu geben. Das steht auch so in den Leitlinien. Und trotzdem wissen wir mit dem Rücken zur Wand, also bei symptomatischer Erkrankung, bei rasch progredienter oder Patienten mit sehr hoher Tumorlast, da macht die Erstlinie mit zielgerichteter Therapie mit BRAF-MEK-Inhibitoren auch Sinn. Nur wichtig ist es hier eben den richtigen Zeitpunkt für den Switch, den Wechsel von der zielgerichteten auf die Immuntherapie zu finden, also nicht bis zum Progress zu warten, sondern kalkuliert vorher zu switchen. Da haben wir auch erste Daten generieren können, die genau das demonstrieren. Und in Zukunft haben wir vielleicht auch Biomarker, wie zum Beispiel die CT-DNA, die uns helfen kann, so einen Switch rechtzeitig und individuell zu steuern.
Vielen Dank, Christopher, für diesen tollen inhaltlichen Input. Wir hätten zum Abschluss noch zwei, ja, vielleicht persönlichere Fragen, die ja uns jüngere Menschen auch ein wenig Leitung geben kann oder soll. Und da wäre einmal die Frage, gibt es was du in deinem Werdegang, da ist ja viel Vorbild drin, was wäre denn ein Ratschlag oder ein Mantra, das dich begleitet hat, was du weitergeben würdest? Und vielleicht auch, gibt es was, Thema Fehlerkultur, was du anders machen würdest?
Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist, Neugierde nachzugeben und Freude zu empfinden an dem, was man tut. Man sollte immer dem folgen, was man gerne tut, dann wird man da auch gut drin. Ich finde, die Dermato-Onkologie ist eines der faszinierendsten Fächer innerhalb der Dermatologie und der Medizin überhaupt. Wir haben das Glück, ja, geradezu revolutionärer Therapie Entwicklungen erleben können und stehen vor weiteren wichtigen Meilensteinen der Therapieentwicklung und der Biomarkerentwicklung auch jetzt. Das heißt, auch für die nächsten Generationen ist genug Freude tatsächlich an der Versorgung von Hautkrebspatienten und an der Forschung bereit. Was hätte ich besser machen können? Ich denke, wie immer, noch härter arbeiten, noch mehr publizieren, noch mehr tatsächlich junge Leute unterstützen. Also man kann nie genug machen. Aber ich glaube, das, was wir hier erreicht haben, ist schon gar nicht schlecht.
Ja, was ich vielleicht noch mal ergänzen würde, wir dürfen das ja, glaube ich, schon verraten, Luisa, das ist ja die Aufnahme Nummer 2. Christopher ist so lieb und macht das noch mal mit uns, weil es Tonprobleme gab in der ersten Aufnahme. Und was du da noch gesagt hast, auch zur Fehlerkultur, das fand ich total schön und war auch, dass du gesagt hast, gerade am Anfang, aber auch mittendrin, wenn man sich mal unsicher ist, dass man Rückfragen nicht aufschiebt oder beschämt ist zu fragen, weil man denkt, die Frage blamiert einen vielleicht, ne, sondern dass man eben sich immer den Rat der Kollegen oder Oberärzten oder Chefs, je nachdem, wie weit man dann schon in der Rangfolge steht, holt und sich rückspricht.
Also ganz wichtig, und das ist auch etwas, was ich im Laufe meiner Karriere und Ausbildung gelernt habe, ist, dass man offen mit Fehlern umgeht, dass es wichtig ist, sich Hilfe und Rat zu suchen von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel den Oberärzten, und dass man damit eine Fehlerkultur mitentwickelt, die es ermöglicht, ohne ein Blame, Shame und Name Game sich quasi zu verbessern als Team und an den eigenen Fehlern zu lernen. Denn Fehler und Irren ist menschlich und man kann immer nur daraus lernen. Das ist so das Entscheidende und ich glaube, das mitzugeben und als Fehlerkultur zu leben, ist ganz wichtig.
Finde ich auch super wichtig. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, man darf gar nicht so zugeben, was man nicht weiß, ne? Oder unter Assistenten dann auch. Ne?
Ja. Und wir alle sind in einem lebenslangen Lernen. Das ergibt sich aus der Komplexität unseres Faches, den vielen neuen Therapien, in die wir uns immer wieder neu einarbeiten müssen, die spezifischen Nebenwirkungen, das spezifische Nebenwirkungsmanagement. Aber das macht es ja auch besonders spannend, herausfordernd und immer wieder neu.
Ich dachte nur gerade nochmal, weil das bei uns im Studium das auch viel jetzt aufgegriffen wird, das Thema eine Fehlerkultur, dass man da sich gar nicht schämen sollte oder das auch irgendwie offen machen sollte. Vielleicht, wenn du da ein Beispiel hättest, finde ich das immer spannend zu hören, wie man aus so einer Situation rauskommt und das gar nicht erst zu einer Konsequenz dann kommt.
Ja, also da habe ich tatsächlich ein Beispiel aus meiner eigenen Weiterbildung, wo ich im Notdienst eine Patientin gesehen habe und ihr ein Medikament verschrieben habe. Es war eine akute Urtikaria und in dem Falle sagte mir die Patientin beim Herausgehen, dass sie im ersten Trimenon schwanger sei. Ich habe sie verabschiedet, war aber in dem Moment schon in Gedanken dabei zu überlegen, habe ich ihr das Richtige verschrieben, und damals gab es noch keinen Embryotox oder andere Online-Nachschlagemöglichkeiten. Und ich habe damals eben die Bücher gewälzt und ganz schnell rausgefunden, was ich ihr gegeben habe, war in Ordnung. Ich habe sie trotzdem noch einmal angerufen und ihr das nochmal auch so mitgeteilt, entsprechend dokumentiert. Aber das Entscheidende hierbei ist, die Patientengefährdung ist quasi das, was man verhindern muss. Und es geht nicht um Eitelkeit, da muss man aufpassen, auch nicht um die Scham, einen Fehler zuzugeben. In dem Fall hätte ich eben sofort reagieren müssen, sofort quasi sagen müssen, ja, wir setzen uns noch einmal hin, bevor Sie hier rausgehen, muss ich das geklärt haben oder gegebenenfalls mit einem Oberarzt, Oberärztin absprechen. Also hier grundsätzlich offener Umgang mit Fehlern, offenem Umgang auch mit Nichtwissen. Man kann nicht alles wissen. Und eben die Feinlein zwischen ein überzeugender und auch vertrauenerweckender Arzt und Ärztin zu sein und trotzdem tatsächlich mit seinen Fehlern offen umzugehen, sie offen zu kommunizieren und dann auch zum Patientenwohl, dieses Problem, diese Herausforderung, diesen Fehler auch wieder lösen.
Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man da ja auch einfach hätte die Patientin gehen lassen und irgendwie sich nicht die Blöße geben. Also vielen
genau.
Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Rubrik.
Hautnah gefragt.
Du kriegst zwei Begriffe genannt und musst aus dem Bauch heraus entscheiden, wo du dich sehen würdest.
Ja.
Wir starten.
Bin ich gespannt.
Lieber Christopher, wenn du eine Therapie wärst, Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder zielgerichtete Therapie?
Naja, ich tendiere wahrscheinlich zu den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, aber ich bin beides sympathisch.
Melanom oder Plattenepithelkarzinom?
Das Melanom, wobei ich meine Karriere bei der Maushautkarzinogenese begonnen habe. Also insofern eigentlich beides, aber das Melanom ist mir doch noch näher am Herzen mittlerweile.
ESMO oder ASCO?
Im Moment ESMO, aber nach Chicago zu fahren, muss ich sagen, mag ich auch sehr gern. Ja.
Und Fahrrad oder Auto?
Ganz klar Fahrrad. Kein weiterer Kommentar.
Man muss das sagen, er hängt auch noch ein Trikot im Büro, das wir dir zum Geburtstag geschenkt haben. Es gibt Hinweise.
Genau, das Bergtrikot von der Tour de France. Genau, so ist es.
Berge oder Meer?
Beides. Und ich habe mir sagen lassen, an manchen Orten kann man das auch kombinieren.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides. Ich gehe gern spät ins Bett und stehe gern früh auf.
Frühstück oder Abendessen?
Oh, ich finde das Abendessen eigentlich schon am schönsten. Gesellig.
Und du kochst auch, muss man dazu sagen.
Ja, ich koche auch.
Genau.
Ja.
Christopher hat nicht selten erzählt, was es dann an dem Abend gibt, was du für dich und deine Tochter oder eben auch noch deine Frau kochst tatsächlich.
Ja, wobei ich das wahrscheinlich auch nicht überbewerten würde. Aber, aber ich koche gerne, ja.
Schön. Lieber Christopher, vielen Dank für deine Zeit.
Und sehr gerne.
Dass wir diese Pilotfolge mit dir aufnehmen durften.
Sehr gerne.
Wir hoffen, dass wir viele Zuhörer finden, die das Format mögen und ja, diesen Podcast auch genießen. Und wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, es wird nochmal einen geben für alle Ärzte und Ärztinnen unter uns, wo wir auch nochmal tiefer in die Materie sozusagen eintauchen.
Ja, liebe Isabel, liebe Luisa, ich wünsche euch viel Erfolg für den Podcast und freue mich auf weitere Folgen.
Ja.
Vielen Dank für das tolle Interview.
Danke.